jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
Guten Abend. Es stimmt zwar, dass durch Putins Überfall auf die Ukraine die westliche Welt neu zusammengerückt ist. Aber ganz so unverbrüchlich ist die Geschlossenheit ja dann doch auch nicht. Bei der Europäischen Union ist es vor allem Ungarn, das ausschert. Kein Ölembargo gegen Russland, keine Waffen für die Ukraine. Bei der NATO ist es die Türkei. Wobei sich sowohl bei Viktor Orban als auch bei Erdogan nicht so genau sagen lässt, ob es ihnen dabei nicht in erster Linie darum geht, für sich selbst etwas herauszuhandeln. Während Orban noch hochpokert, klang der türkische Präsident heute schon etwas konzilianter. Er werde Finnland und Schweden die Tür zur NATO nicht verschließen. Verhandeln möchte er aber schon. Florian Neuhan berichtet.
Auf einmal ist er die Hauptperson dieses Abends, Mevlüt Çavuşoğlu, der türkische Außenminister, beim NATO-Treffen in Berlin. Der oberste türkische Diplomat weiß das wohl und er scheint es beinahe zu genießen. Einer von Ihnen stellt jetzt die Frage, Sie haben ja alle dieselbe. Es ist die Frage, von der niemand dachte, dass man sie noch stellen müsste. Dass bald hier am NATO-Hauptquartier die Flaggen auch von Schweden und Finnland wehen würden, schien ausgemacht. Doch dann meldete gestern die Türkei Bedenken an. Und die Irritation vieler NATO-Partner, sie zeigt sich auch an diesem Abend in Berlin.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Land jetzt die Verantwortung übernimmt und die Konsequenzen trägt, wenn man Finnland und Schweden blockiert.
Für die Allianz ist das ganz klar eine Zeit, in der Geschlossenheit gefragt ist. Und ich bin sicher, wir können da liefern. Wie geschlossen ist der Westen? Das Thema überlagert beinahe auch den zweiten Tag des G7-Außenministertreffens an der Ostsee. Dabei will man doch hier erst recht eine Botschaft der Stärke aussenden an Russland.
Wir haben in unserer heutigen Erklärung deswegen noch einmal sehr, sehr deutlich unterstrichen: Grenzveränderungen, die Russland mit militärischer Gewalt erzwingen will, werden wir niemals anerkennen.
Jedes demokratische Land, meint Baerbock noch, solle froh sein über den möglichen NATO-Beitritt von Schweden und Finnland. Also, was sagt der türkische Außenminister auf die entsprechende Frage dazu? Das Problem ist, diese zwei Länder unterstützen offen die kurdische PKK und IPG. Und das sind Terrororganisationen. Es ist ein Vorwurf, der auch den finnischen Außenminister überrascht. Aber er weiß, sein Land braucht die Zustimmung von allen, um der NATO beitreten zu können. Ich bin sicher, dass wir in diesem Punkt eine Lösung finden werden. Aber natürlich, alle 30 NATO-Staaten haben die Möglichkeit, den Beitritt zu stoppen. Und daher ist es wichtig, dass wir mit allen im Gespräch bleiben. Schon nächste Woche könnte sein Land das Bewerbungsschreiben für die NATO abschicken. Noch heute Abend will er mit seinem türkischen Kollegen reden.
Derweil kann die Ukraine militärische Erfolge vermelden. Den Kampf um Charkiw, die zweitgrößte Stadt des Landes, scheint sie vorerst gewonnen zu haben. Die russische Armee hat sich aus der Stadtregion zurückgezogen. Und wie schon an anderen Orten, die die Russen aufgegeben haben, erzählen die Bewohner in den befreiten Dörfern und Vororten nun, was ihnen während der Besatzung angetan wurde. Katrin Eigendorf ist für uns in die Region gefahren.
Wir sind unterwegs im Nordosten von Charkiw. Überall Spuren der Zerstörung. Ein russischer Panzer liegt mitten im Dorf Malaruan, wo sie wochenlang gekämpft hatten. Putins Soldaten sollen auch hier Verbrechen begangen haben, von denen die Menschen uns erzählen. Zu Ostern kamen 7 russische Soldaten in Ludmillas Haus. Alle Männer mussten sich bis auf die Unterhosen ausziehen. Sie haben nach speziellen Kennzeichen gesucht. Sie haben gesagt, wir müssten unsere Telefone abgeben. Sie haben meinem Mann und meinem Sohn die Handys abgenommen und gesagt, wenn ihr uns den PIN-Code nicht gebt, werden wir euch erschießen. Angst und Schrecken hätten die russischen Soldaten ins Dorf gebracht. Am Rande der Schule, so zeigt uns eine Dorfbewohnerin, haben sie einen Kameraden einfach liegen lassen. Und auch das soll untersucht werden. Mehr als 100 Ukrainer sollen sie aus Wilchivka verschleppt haben. Bis heute fehlt jede Spur von ihnen. Wir treffen Anatoli Skriabin. Seine Familie folgte dem Befehl der russischen Soldaten, sich in Bussen zu sammeln. Dort waren mehr als 100. Meine Schwiegertochter, meine Enkelin, die Kleine, mein Sohn und meine Frau. Und haben Sie keinen Kontakt? Nein, keine Koordinaten, keine Daten, nichts. Meine Enkelin, das ist besonders schlimm. Der Familienvater nimmt uns mit ins Haus, zeigt uns das Zimmer von Veronika. Seine 8-jährige Enkelin war sein Ein und Alles. Und nun ist nur das Foto geblieben. Verzeihen Sie, wenn ich in Ihre Augen schaue, dann beginne ich zu weinen. Ein ganzes Leben, das sich der 67-jährige Bauer aufgebaut hat, liegt in Trümmern. Zum Abschied fragt mich Anatoli, ob er mich in den Arm nehmen darf. Mehr kann ich in diesem Augenblick nicht tun. Wir fahren weiter Richtung Norden, näher an die russische Grenze. Doch hier wollen die ukrainischen Soldaten uns nicht weiterlassen. Hier drohen immer wieder russische Angriffe.
Und wir blicken in die USA. Als Donald Trump während seiner Amtszeit wichtige Richterposten am Supreme Court nach seinem Gusto besetzte, ahnte man, was da noch kommen würde, auch nach seiner Amtszeit. Auswahlkriterium schien für die Republikaner vor allem die Haltung der Richterkandidaten zum Abtreibungsrecht zu sein. Ein Thema, das in den USA immer wieder geeignet ist für einen erbitterten Kulturkampf. Darum geht es jenen, die die Debatte jetzt neu losgetreten haben, wohl letztlich auch um Ideologie, um Polarisierung, um Wahlkampf. Elmar Thewesen berichtet aus den USA.
Sie marschieren für etwas, was in ihrem Land trotz allen Streits doch als unumkehrbar galt. Auch sie hätten nie gedacht, dass sie wieder demonstrieren müssen. Mutter Nancy und Tochter Molly in den 80er Jahren, als das Abtreibungsrecht schon einmal auf dem Spiel stand. Da ist eine kleine Gruppe von Menschen, die andere manipulieren und die lügen. Und dann nehmen sie uns unsere Rechte weg. Die Minderheit will das Sagen haben im Land. Jetzt wird es klar und es ist erschreckend. Viele Tausend sind es heute in Washington, Hunderttausende im ganzen Land. Sie sind aufgebracht. Auch wegen der scharfen Worte im durchgestochenen Entwurf. Das Urteil von 1973 sei durch keine verfassungsrechtliche Vorschrift gedeckt, ein Beispiel für die Ausübung roher juristischer Macht. Kommt das Urteil so, könnte jeder Bundesstaat den Schwangerschaftsabbruch selbst regeln. Bisher ist er bis zur 20. oder 24. Woche erlaubt. Etwa die Hälfte der Staaten will Abtreibung fast unmöglich machen. Einige wollen gar Frauen bestrafen, die in anderen Staaten Hilfe suchen. Jeder soll gegen Kliniken klagen dürfen. In Missouri wollen wir das Recht auf Leben in der Verfassung absichern. Liberale Bundesstaaten wie Connecticut bieten hilfesuchenden Frauen nun einen gesetzlichen Schutz vor Klagen. Rund 60% der Amerikaner sind für ein liberales Abtreibungsrecht. Ihre Proteste entladen sich immer wieder lautstark auch vor den Häusern der Bundesrichter, die die bundesweite Regelung kippen wollen. Die 5 konservativen Richter, 3 von Trump nominierte, bekommen dafür sogar Drohungen. Im Juni soll das Urteil verkündet werden. Die Demonstranten versprechen einen Sommer der Wut. In der Hoffnung, viele Menschen zu mobilisieren für ihre Sache und für die Parlamentswahlen im November.
Zu den Debatten in den USA finden Sie bei uns online mehr Hintergründe und Videos auf ZDF heute. Und jetzt die Nachrichten von Heinz Wolf.
Die Agrarministerinnen und Agrarminister der G7-Staaten haben die Entscheidung Indiens kritisiert, den Export von Weizen zu untersagen. Nach Abschluss des G7-Treffens in Stuttgart betonte Landwirtschaftsminister Özdemir eine gemeinsame Verantwortung gerade der großen Exportnationen auch für den Rest der Welt. Indien ist der zweitgrößte Weizenproduzent der Welt. Begründet wird die Entscheidung mit der Versorgungssicherheit des Landes. Bundesinnenministerin Faeser sieht eine Beruhigung beim Zustrom von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Pro Tag kämen derzeit nur noch ungefähr 2000 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland an. Mitte März waren es noch 15.000 Menschen täglich, sagte sie der Rheinischen Post. Zugleich kehrten über die polnisch-ukrainische Grenze inzwischen täglich 20.000 Geflüchtete zurück in ihr Land, darunter auch Menschen aus Deutschland. Die Corona-Lage in Nordkorea hat sich offenbar weiter verschärft. Die staatliche Nachrichtenagentur meldete mehr als 174.000 Neuinfektionen sowie 21 weitere Todesfälle. Staatschef Kim Jong-un rief während einer Dringlichkeitssitzung der Arbeiterpartei zum entschlossenen Kampf gegen das Virus auf. Nordkorea hatte am Donnerstag den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie bestätigt. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten wie immer ohne Gewähr 25, 30, 34, 37, 39, 49. Superzahl 9. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Und jetzt die Wetteraussichten. Morgen scheint die meiste Zeit die Sonne. Es gibt ein paar Wolken, aber nur ganz im Süden entwickeln sich vereinzelt Schauer. In der Südwesthälfte werden 24 bis 30 Grad erreicht, sonst 17 bis 24 Grad. Am Montag ist es östlich der Elbe freundlich, weiter westlich bringen Gewitter Unwettergefahr. Auch am Dienstag gibt es Schauer, am Mittwoch wieder viel Sonne. Und an den Temperaturen ändert sich wenig.
Die berühmten Passionsspiele von Oberammergau gehen ja auf die Zeit der Pest zurück. Mit dem frommen Spiel wollte man den lieben Gott gnädig stimmen, sie zu verschonen. Nun mussten die Oberammergauer ihre Festspiele wegen der Pandemie zweimal verschieben. Wohl wissend, dass alle Frömmigkeit gegen ein Virus leider nicht hilft. Heute war es aber endlich wieder soweit. Große Premiere in Oberammergau, 12 Jahre nach der letzten Aufführung. Und angesichts von Krieg und Leid mit ungewollter Aktualität. Barbara Luck berichtet.
Hört auf! Leiden, Sterben, Auferstehung. Was ist übrig von dieser großen Geschichte der Menschheit? Was lehrt uns die Erzählung Jesu heute? Ist sie in unserer Welt wichtiger denn je?
Man denkt ja immer, die Welt wird besser und die Menschen werden klüger und besser, aber das ist anscheinend nicht der Fall. Also, und deswegen ist die Botschaft von Jesus eigentlich so aktuell wie vor 2000 Jahren.
Oberammergau lockt heute wieder tausende Premierengäste ins Festspielhaus. Das bayerische Dorf als Kulisse für die große Passion im Zeichen von Krise und Krieg. Was will sie uns sagen?
Gewalt hat nicht das letzte Wort. Macht über andere Menschen hat nicht das letzte Wort. Jesus von Nazareth und seine Botschaft sind wirkmächtiger und bleiben wirkmächtig bis zum Ende aller Zeiten.
Damit die Pest ihren Ort verschont, gelobten die Bürger Oberammergaus 1633, die Passionsgeschichte alle 10 Jahre aufzuführen. Seit Monaten dirigiert Regisseur Christian Stückel knapp 2000 Laiendarstellerinnen und Darsteller durch dieses weltumspannende Epos. Er gilt als Theaterviech, katholisch aufgewachsen, aber er hadert, weil so viel Leid so menschgemacht ist.
Glaubt man als junger Mensch noch irgendwie an die Veränderung der Welt, so bin ich jetzt ganz bei ihm, bei den Sätzen. Es ist wie in den Tagen Noahs. Sie sehen alles auf sich zukommen und sie werden von der Sintflut hinweggerissen.
Resignation oder Hoffnung, Leid oder Trost, dieser Tag in Oberammergau ist mahnend und nah.
Natürlich ist es auch eine Geschichte, die in Zeiten von Krieg, nach 2 Jahren Pandemie, wo wir alle erschöpft sind, verwundet sind, auch das Herz und die Seele erreicht.
Halleluja!
Am Ende, wir wissen es, steht die Auferstehung. Und es ist wohl diese Botschaft, die jedenfalls die Oberammergauer heute in die Welt senden möchten.
Das war's von uns. Es folgt das aktuelle Sportstudio.
Und danach, so gegen 0:15 Uhr, gibt's die nächste Heute Express.
Bis morgen. Wiedersehen.
Wiedersehen.